SWR Kultur. Gespräch.
Ebele Okoye, Trickfilmmacherin und Trickfilmpionierin. Ich freue mich sehr, dich hier in Berlin zu treffen. Das ist ja eine deiner Heimatstädte. Und über Heimat oder genauer über Heimaten werden wir dann noch reden. Wir reden auch über die ganz großen Dinge, Krieg und Frieden, Lebensgefahr, den Glauben an sich selber nie aufzugeben. Aber vor all diesen großen Themen, da wir hier Radio machen, muss ich gewissermaßen mit der Frage anfangen, wie viele Radioapparate hast du eigentlich in deinem Leben schon auseinandergeschraubt und wieder zusammengelötet und wie viele haben denn hinterher noch funktioniert?
Wenn ich jetzt daran denke, ich glaube ungefähr um die 5 und dann wieder funktioniert, hat nur eins.
Ja. Was lief in diesem Radio damals?
Oh, da waren so Musik und Nachrichten meistens. Und ich erinnere mich jetzt auch, ich hatte eine Tante, sie hat mich mal gefragt, wie kommen denn die Menschen in diesem kleinen Ding? Wie so sind sie da drin? Wie klein sind sie? Das hat sie fasziniert.
Du konntest es ihr nicht erklären, nehme ich an.
Nee, ich konnte ihr das nicht erklären, weil ich auch sehr jung war und ich wusste nicht, wie ich jetzt eine erwachsene Frau erklären soll, das Radio, dass keine Menschen da drin sind. Ich glaube, ich war auch selber nicht so wissend über, wie es lief.
Ehrlich gesagt, ich könnte es auch nicht wirklich erklären. Ich finde das technisch alles ein großes Wunderwerk. Aber in der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich gemerkt, wie viel Lust am Klang schon in den Namen steckt. Also die mit dir und deinen Aktivitäten zu tun haben. Da gibt es zum Beispiel Modelabels, die du betreibst und die heißen Olomenka oder ganz super Ifulefu. Und auch dein Eigenname, Ebele Okoye, da taucht dann noch Omenka Ulonka auf. Und das weckt natürlich Neugier. Also ich kenne das nur von europäischen Namen. Mein eigener Vorname Andreas, griechisch heißt angeblich der Tapfere. Mhm. Muss ein Irrtum sein, weil ich falle immer in Ohnmacht, wenn ich beim Arzt mein Blut sehe. Aber wie ist das mit deinen schön klingenden Namen? Bedeuten die was?
Diese ganzen Namen, sie bedeuten immer irgendwas. Und manche sind auch kreiert. Wo soll ich denn anfangen? Fulefu heißt Vagabund oder Halodri. Das ist Igbo. Und ich habe diese Marke eingetragen. Es sollte eigentlich nur für lustige Sprüche auf T-Shirts sein. Deswegen steht auch da Fulefu Igbo. Und dann kommt es zu Olomenka und Omenka Ulonka. Man hört auch, sie klingen ähnlich. So, ich kann es erklären. Omenka ist Igbo, bedeutet Künstler oder die Kreative. Also ein Mensch, der richtig sehr kreativ ist. Und Ulonka heißt Haus der Kreativität. So, Omenka Ulonka, kann man jetzt verstehen, was das bedeutet. Die Künstlerin, also ich, in der Haus der Kreativität. Also es macht keinen Sinn, aber das ist einfach wegen Klang, weil ich liebe Klänge und so. Ich mag Wortspiele und Dadaismus. Kommen wir mal zu Olomenka. So, wenn man sieht Omenka und dann sieht man Olomenka. Auf Igbo, Arbeit heißt Olo. Und wenn da zwei Vokale hintereinander steht, dann kürzt man. Olomenka bedeutet die Arbeit von Omenka. So, das ist dieser Label, ja, du zu sagen, das ist Handarbeit von Omenka. Das bedeutet nichts Besonderes. Ich habe es einfach so kreiert, weil ich fand die einfach alle lustig.
Wie du siehst, auch ohne, dass ich irgendwas verstanden habe, hat sich diese Botschaft vom Sound übertragen. Ne? Ja. Also wenn man hinhört, dann merkt man es doch. Aber lange bevor du so weit warst, ging dein Leben sehr dramatisch los. Wenn es stimmt, was ich gehört und gelesen habe, dann wurde die Geburtsklinik bombardiert, als du auf die Welt kamst. Deine Mutter irrte durch die Trümmer. Du hingst noch an der Nabelschnur.
Ja.
In dem Moment war es wahrscheinlich extrem gut, dass sie schon 6 Kinder vor dir auf die Welt gebracht hatte, weil in der Disziplin war sie ein wirklicher alter Hase, ein Routinier und hat es dann irgendwie geschafft, euch beiden daraus zu lotsen.
So habe ich das eigentlich nie betrachtet, dass es gut war, dass sie schon 6 Kinder hatte. Klar, sie hatte Erfahrung. Ich habe einfach geglaubt, wenn es um Überleben geht, man weiß nicht, was man macht. Zum Beispiel eine Geschichte, was ich auch gerne hier erzähle. Eines Nachmittags vom Herd ist die Küche in Flammen gegangen. Habe ich diese ganze Küche komplett renoviert. Ich habe die Küche komplett neu gestrichen innerhalb von, sagen wir mal, 3 Stunden.
Okay, das spricht jetzt sehr für Improvisationstalent.
Aber ja, das ist Überleben. Ich musste da überleben, weil ich war so doof, dass ich einfach das Haus fast in Brand gesetzt hat.
Gut, also ein Küchenbrand ist schwierig und dramatisch und unangenehm, aber eine Petitesse im Vergleich mit einem Bombenangriff bei der Geburtsklinik. Ne? Um da nochmal zurückzukommen. Sie hat es dann irgendwie geschafft, mit dir da rauszukommen und dieser Krieg, ich habe versucht, mir das vorzustellen. Es gab Millionen Tote, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her, Ende der 60er Jahre. Hat der eigentlich Spuren hinterlassen? Ist das überhaupt noch zu spüren im heutigen Nigeria?
Ja. Also auf der Oberfläche, das ist ein Land mit unterschiedlichen Stämmen und so. Aber wirklich im Untergrund, dieser Krieg geht immer noch weiter. Weil es gibt immer diesen Tribalismus, wo die Leute immer sagen, ja, der ist Yoruba, der ist Hausa, der ist Igbo. Also diese Trennung ist immer noch da. Weil das Land war ja nicht ein Land. Ein Teil hat den Krieg gewonnen und dann hat die andere zu sich genommen. So, dieser Krieg geht immer noch im Untergrund.
In der Mentalität?
In der Mentalität, ja.
Damals wart ihr gezwungen, die Familie zu trennen. Dein Vater mit den anderen Geschwistern war in der Stadt und du bist mit deiner Mutter aufs Land gezogen. Oder sie ist mit dir dahin gegangen in ein kleines, sehr entlegenes Dorf.
Ja, das ist unser Stammdorf. Aus dieser Bombardierung hat sie sich da nach Hause gefunden, zu diesem Stammdorf. Bei uns, es gibt immer, wo man herkommt. Selbst wenn man in einer Stadt wohnt, du hast einen Stammort. Und da sind alle wieder zurück dahin gegangen. Aber nach dem Krieg ist mein Vater wieder zurück in der Stadt, aber meine Mutter wollte nicht zurück. Ich habe das eigentlich doof gefunden als Kind, aber irgendwann habe ich das auch verstanden, weil sie hat da richtige Trauma erlebt. Also man kann nicht erwarten, dass sie zurückkehrt. Die Stadt war immer noch voller Trümmern und im Dorf war es ruhig. Bäume, wir wohnen mitten in einem Wald sozusagen, das Haus ist immer noch da. So jetzt, als ich erwachsen bin, kann ich verstehen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat und ich freue mich drüber.
Ich versuche mir vorzustellen, wie der Alltag in dem Dorf aussah. Du hast mal irgendwann gesagt, als ich im Bett lag, habe ich fantasiert, wenn ich höre, ein Kind liegt im Bett, dann denke ich an so ein klassisches Bett, vielleicht von Ikea oder vom Schreiner. Und dann eine Nachttischlampe. Da wäre mal die erste Frage, gab es denn überhaupt Strom?
Wir hatten keinen Strom, Entschuldigung, ich musste lachen bei dieser Vorstellung. Also das Bett, was wir hatten, das gibt auch in Deutschland. Das ist so ein Bett. Rahmen sind aus Eisenstange. Vielleicht gibt es noch irgendwo in einem Museum, aber ich weiß, dass es auch eine europäische Erfindung war. Nachttische gab es nicht. Es gab nicht mal Regale. Man muss einfach irgendwie gucken, wie man klarkommt. Es wird alles am Boden gelassen oder auf dem Tisch. Aber Regale oder Nachttische oder solche Ordnungssachen gab es gar nicht.
Und Strom gab es auch keinen?
Nee, wir hatten keinen Strom. Wir hatten nur diese Öllampe, die man in Spiele sieht, in Games sieht. Ne?
Das Radio war ein Batterieradio.
Das Radio war Batterieradio, ja.
Und war es auch idyllisch für Kinder? Also musstest du viel arbeiten, musstest du zur Schule? Wie war dein Alltag?
Ich musste zur Schule, ich musste arbeiten. Es gab eine Phase, wo wir Akara verkauft haben. Akara ist, wenn man Bohnen malt, dann macht man eine Paste daraus und dann frittiert man das. Und dann ist es so ein rundes Bällchen, ja, wie
Falafel.
Genau, wie Falafel. Aber sie ist jetzt dunkelbraun oder rötlich, nicht so gelblich. Und da mussten wir aufstehen ganz früh, um diese Bohnen auf dem Mörser zu, wie heißt das?
Zum Mörsern.
Zum Mörsern. Heißt es Mörser? Okay. Es gab eine Mühle, aber diese Mühle war sehr weit weg auf dem Markt. Und wenn ich jetzt sehr weit weg sage, ist ungefähr 5 Kilometer oder 6 Kilometer für Kinder. Vor allem, wenn man früh fertig sein will, kann man nicht erstmal dahin gehen und dann zurückkommen und dann nochmal. Und zusätzlich hatten wir kein Geld. Selbst wenn wir hingegangen wären, hätten wir das nicht bezahlen können.
Und dann musstet ihr ziemlich weit laufen, wenn das Essen bereitet war, um es auf dem Markt überhaupt verkaufen zu können.
Ja, wir sind da zum Markt gegangen, aber es gab auch eine Version, wir machen das früh und dann geht man im Dorf zu Nachbarn, dann können sie das kaufen zum Frühstücken. Danach muss ich zur Schule laufen. Die Schule war eigentlich fast die gleiche Entfernung, aber in eine andere Richtung. Und dann nach der Schule kommt man nach Hause und macht andere Hausaufgaben, muss die Schafe oder die Ziegen füttern. Wir hatten sehr viele Hunde, muss man sich auch um die Hunde sorgen. Gestern hat mir jemand gesagt, dass arme Leute immer sehr viele Hunde haben. Ich habe es nie so betrachtet. Im Rückblick denke ich, das stimmt. Weil man hat nichts zu essen, aber man hat Millionen Hunde. Also es macht keinen Sinn.
Also ihr wart nicht reich. Ja? Ich glaube, du hattest nicht mal Papier, um drauf zu malen. Oder?
Ich hatte keine. Das einzige Papier, was ich hatte, war Schuhsachen. Aber wenn es um Spaß geht, du kannst nicht einfach diese sehr teure Schuhpapiere benutzen, um irgendwas zu zeichnen. Aber ich habe trotzdem gemacht. Es gab auch irgendwelche Rollen, was wir gekauft haben auf dem Markt. Stell dir mal vor, wenn du im Hotel gehst, beim Frühstücken, es gibt so ein Papier, was auf den Tisch getan wird, also Einwegpapier. Wir hatten solche Sachen in ganz große Rollen. Da hat auch meine Mutter manchmal mir die gekauft. Sie waren grau. Ich erinnere mich jetzt wieder.
Und das hast du zum Zeichnen verwendet?
Ja, darauf habe ich gezeichnet. Dann habe ich bemerkt, wenn ich mit Buntstift drauf zeichne, ich konnte nicht irgendwas weiß zeichnen, weil das Papier ist ja grau. Es hat mich sehr genervt damals.
Und diese Geschichten und die Zeichnungen, da fing ja, glaube ich, deine Begeisterung für den späteren Beruf an, von dem du noch überhaupt nicht wusstest, wie der heißt, dass es den gibt. Als du die Geschichten gehört hast, die Alten abends den Kindern am Feuer erzählt haben.
So, wir hatten immer diese Geschichte erzählen nachts um ein Feuer. Die alten Leute haben uns Geschichte erzählt, mehr also Folk-Stories, wie heißt das nochmal, Märchen? Sagen wir mal Märchen, aber sie waren wirklich nicht in dem Sinne Märchen, sondern Folk-Geschichte. Es ging um Tiere und es gibt sehr viele Tiere in afrikanischer Geschichte. Und diese Geschichte, sie haben immer eine Botschaft, entweder Zusammenhalt oder Barmherzigkeit. Es gab immer eine Botschaft in dieser Geschichte. Dann haben sie uns immer diese Geschichte erzählt und ich habe mir das immer vorgestellt. Ich möchte auch sehen, wie diese Tiere diese ganze Sachen machen, was man sagt, dass sie machen. Ich möchte sie sprechen sehen. Und dann gab es auch Comics, die mein Bruder mir damals geschickt hat. Wir hatten diese Charlie Brown, Drum und so viele andere Comics aus USA und aus Afrika. Also Comics aus Afrika waren nicht gezeichnet, sondern es wurde mit Fotos gemacht. Und dann habe ich immer geträumt. Ich möchte die auch irgendwie zum Leben kommen sehen. Aber ich wusste gar nicht damals, dass es Trickfilm hieß.
Du hast dann aber dieses Interesse an den Bildern schon auch professionalisiert und hast dich mit Zeichnen und Malen befasst und irgendwann auch begonnen, ich glaube, Kunst zu studieren. Ich weiß nicht exakt, wie das Fach hieß. Ne? In Lagos dann schon, in der großen Stadt?
Nee. Nachdem ich Abi gemacht habe, bin ich in eine andere Stadt. Enugu heißt das. Das war die Hauptstadt von unserem Bundesland damals. Das hieß Anambra State. So, in Enugu habe ich erstmal Malerei studiert, aber Kunst studiert. Wir hatten sehr viele Fächer, Textildesign, Töpfern, alle möglichen, Bildhauerei und so. Das hieß Ordinary National Diploma. Und danach macht man ein Praktikum für ein Jahr. Und dann kommt man zurück und kann man sich spezialisieren. Da habe ich diese ganze Kunst studiert und dann nach meinem Praktikum habe ich Graphic Design studiert. Und danach bin ich nach Lagos gegangen, habe dort ein bisschen gearbeitet. Aber dann hat man mir gesagt, ich durfte nicht mit Hosen ins Büro kommen. Und dann habe ich gekündigt, weil ich hatte 5 Brüder. Wir hatten kein Geld für Klamotten. Meine Klamotten waren die Klamotten von meinen Brüdern. Also ich war es gewohnt, Hosen zu tragen oder Shorts, weil das sind die Sachen, die ich hatte. Und natürlich hatten wir Kleider für Kinder, für in die Kirche gehen oder so, damals. Aber als erwachsener Mensch, dann fand ich, also das ist, was, wie ich mich kleide. Dann haben sie mir gesagt, entweder soll ich nur Kleidungen tragen oder kündigen. Ich habe gesagt, ich kündige.
Also ein Rebellader gab es da schon immer?
Gab es immer. In der Situation, wo wir gelebt haben, man muss sich immer wehren. Es gab so viele Sachen, die da los waren. Im Dorf, Kinder sind halt Kinder, wie sie sind, ja. Ich bin in meiner Familie groß geworden und meine anderen Brüder und meine Schwester, sie sind schon geboren worden in der Stadt und dann sind wir da im Dorf. So, ich habe gesprochen, wie sie gesprochen haben, weil sie haben diesen Akzent aus der Stadt gebracht. Und das war nicht der Akzent, was man gesprochen hat in meinem Dorf. Zum Beispiel solche Kleinigkeiten, dafür wurde ich gemobbt. Man lernt irgendwie, sich zu wehren. Also sehr viele Sachen. Aber ich war auch sehr frech, muss ich auch sagen.
Und wenn ich das richtig weiß, dann wolltest du unbedingt raus. Raus aus dem ganzen Land. Du hast auf eigene Faust begonnen, Sprachen zu lernen, Französisch und Deutsch. Hast dann irgendwann dich, glaube ich, auf Deutsch wirklich so spezialisiert. Goethe-Institut und so. Was war das für ein Grund? Also ich meine, du hättest ja, Englisch wäre viel naheliegender gewesen. Wenn schon auswandern, warum nicht zum Beispiel USA oder Kanada?
Als ich ein Kind war, wollte ich ein Superhero werden. So in dem Sinne, ich wollte einfach alles, was herkömmlich war mir sehr langweilig. Ich wollte immer was anders machen, was noch nie gemacht worden ist. Als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, wollte nicht irgendwo hingehen, wo Englisch gesprochen wird, weil Englisch ist ja unsere Nationalsprache. Ich konnte schon Englisch. Ich wollte eine andere Sprache lernen, weil mir war auch klar als Kind, dass irgendwo anders andere Sprache gesprochen werden. Und ich dachte, das wird doch toll, wenn ich eine andere Sprache sprechen kann. Deswegen habe ich angefangen, zuerst mit Französisch, aber dann irgendwann bin ich auf Deutsch umgestiegen. Und das war auch so ein Zufall. Mit einem Freund von mir sind wir irgendwo unterwegs. Dann haben wir so ein Papier gesehen am Boden. Das war ein Papier, womit man Süßigkeit eingewickelt hat. Dann haben wir das genommen und haben wir angefangen zu lesen, was die Zusammenstellung ist. Dann haben wir Zucker gesehen. Ich weiß noch, das war das Erste, was ich gesehen habe, Zucker. Und dann haben wir Zucker und so. Da haben wir damit, wir haben erstmal uns Spaß lustig gemacht. Was ist, warum schreiben Sie denn Sugar? So, weil wir haben es wirklich verstanden, dass es Zucker war. Und so fing es an. Dann haben wir angefangen, einfach alles zu durchsuchen. Und dann irgendwann hat mein Bruder, der dann ein Professor an der Uni war, ist irgendwie nach Hause gekommen, dann hatte er ein deutsches Wörterbuch dabei, ein Langenscheid. Ich habe gesagt, wo hast du das denn her? Er meinte, ja, das war von Studenten von ihm, die Deutsch lernen. Dann habe ich gesagt, ich nehme das hier, ich nehme dir das weg, tut mir leid. Dann habe ich das weggenommen und so fing es an. Und dann irgendwann bin ich auch auf irgendein Pons-Wörterbuch gekommen, ich habe sie immer noch, und habe angefangen, einfach deutsche Wörterbücher zu lesen, nicht zu studieren oder interpretieren, weil als Kind habe ich auch englisches Wörterbuch gelesen, komplett. Und dann, so habe ich das auch gemacht mit Deutsch und dadurch war mein Wortschatz wirklich groß geworden. Und dann irgendwann habe ich beim Goethe-Institut mich angemeldet, um Deutsch zu lernen. Sie haben einen Test gemacht und haben mich in Grundstufe 2 gepackt, was in meiner Meinung nach mich geschädigt hat, weil mein Wortschatz war gut, aber ich hatte kein Grammatikkenntnis. Habe ich immer noch heute ein Problem damit, weil ich das nie gelernt habe, wie man das lernt, wenn man Sprache spricht. Aber ja, trotzdem war es gut.
Also es klingt jetzt teilweise auch ein bisschen lustig, wenn du so erzählst, dann habe ich meinem Bruder das Wörterbuch geklaut und so. Aber es gab ja auch ziemlich harte Situationen. Wenn ich das richtig weiß, dann hast du mit 16 mal eine Zusage für ein Stipendium einer britischen Kunstschule bekommen. Später ein Stipendium in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist immer an absurden Kleinigkeiten gescheitert. Bei England waren es, glaube ich, $1 Gebühren, die deine Mutter nicht aufbringen konnte.
Ja, das war 60 Naira. Und ich bräuchte nur im Flugzeug einsteigen und dann, wenn ich ankomme, dann kriegt meine Mutter das Geld zurück. Sie hat gebettelt überall. Wir konnten das Geld nicht zusammenstellen. Dann haben wir auch gearbeitet in einem Steinbruch. Also nicht nur Steinbruch, wie man das hier kennt, sondern bei uns ist es so, man sammelt Steine und dann muss man die klein schlagen und dann verkauft man die an Leute, die Häuser bauen. Dann haben wir auch Sand gesammelt. Nach dem Regen haben wir Sand zusammengesammelt und haben einen Haufen gemacht. Und dann haben die Leute das auch abgekauft. Aber das war wirklich mickrige Summe. Wir haben alle Mögliche gemacht, um zu überleben. Und ich weiß noch, dass meine Mutter ab und zu mal gelehrt hat in einer Schule, bevor sie eigentlich eine Aushilfskraft wurde in einer Grundschule. Sie hat ab und zu mal auch in einer Schule gearbeitet. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat, aber sie war immer weg in dieser Schule. So haben wir überlebt.
1996 hat es dann endlich geklappt mit einem Touristenvisum für den Schengen-Raum. Du hattest eine Ausstellung gehabt in Lagos in Nigeria, konntest gut Ölgemälde, Porträtmalerei verkaufen und hattest das Geld, einfach als Touristin ins Land zu kommen. Dann kamst du an einen Ort, 4 Kilometer südlich Kuhstedt, 3,5 Kilometer westlich Karlshöfen, 3,5 Kilometer nördlich Osterode liegt Kuhstedter Moor. Yep. 200 Einwohner. Wie um alles in der Welt hat es dich dahin verschlagen?
Es geht auch zurück zu meinem Deutschlernen. Ich muss ein bisschen zurückschalten jetzt. So, als ich Deutsch gelernt habe, irgendwann habe ich gehört, dass ein Cousin von mir nach Hause gekommen ist, der ist mit einer Deutsche verheiratet. Ne? Und du weißt ja, die Deutsche, du kannst nicht einfach deutsche Leute einfach so besuchen. Mein Cousin war wirklich richtig deutsch. Aber die Frau, die kommt aus Norddeutschland, sie war nicht so deutsch. Sie hat sich gefreut. Ich habe sie einfach überfallen mit meinem Besuch. Ich habe herausgefunden, wo sie gelebt haben, bin einfach dahin gegangen, habe auf sie gewartet, kam nach Hause. Mein Cousin fand das nicht lustig, aber seine Frau fand das toll. Die Kinder haben sich gefreut, weil endlich hatten sie eine Tante. Und da habe ich dieses Buch, Die kleine Raupe Nimmersatt, gesehen in ihrer Wohnung. Da habe ich angefangen, damit richtig, richtig Deutsch zu lernen. Da fing es richtig an. Und dann habe ich diese Ausstellung gehabt und dann habe ich ihr gesagt, ich möchte nach Deutschland. Das war Sommer, sie wollen gerade nach Deutschland. Dann habe ich gesagt, ich möchte mitkommen. Sie meinte, ja, aber das ist sehr schwierig. Du brauchst ein Visum. Ich habe gesagt, ja, dann sag doch deine Schwester, sie soll mir einen Brief schreiben für ein Visum. Ich habe Geld. Ich habe sehr viel Geld damals auch bei der Ausstellung gehabt. Ich habe gesagt, ich habe jede Menge Geld. Ich kann es machen. Also Geld ist nicht das Problem. Und dann hat sie auch diesen Brief, habe ich den Brief bekommen. Und das war bizarr. Ging ich zur Botschaft. Damals, kein Mensch bekommt ein Visum nach Deutschland einfach so. Ich kam dahin. Habe gesagt, was ich wollte, direkt habe ich ein Visum bekommen. Deswegen bin ich in Norddeutschland gelandet, weil da die Freundin von dieser Frau meines Cousins, sie hat in Kufstädter Moor gelebt. Ihre Schwester war in Bremen. Ich bin erst mal in Bremen angekommen. Ich muss auch sagen, das war mein erster Schock, wie man in Deutschland lebt, diese kleinen Wohnungen. Weil bei uns, egal wie arm du bist, du hast einen riesigen Hof. Dein Hof ist riesig. Selbst wenn du nur so ein kleines Häuschen da hast, es gibt jede Menge Platz. Und dann bin ich nach Bremen, aber die Wohnung war zu klein. Dann hat sie mich zu ihrer Freundin geschickt in Kufstädt. Ich habe wirklich da dort genossen, habe angefangen zu tischlern, zu malen, so viele Sachen. Es war einfach im Dorf. Es war richtig toll.
Aber du musstest, weil du nur ein Touristenvisum hattest, dann wieder zurück.
Ja.
Und weiter an dem Plan arbeiten, dauerhaft.
Ja.
Hierher zu kommen. 1997 hat es dann gut ausgesehen erstmal, weil die Universität in Köln hat dir einen Studienplatz für Afrikanistik eingeräumt mit Stipendium. Eigentlich alles super, aber dann kam der übliche Visumsstress und du bekamst keine Ausreisegenehmigung. Die Uni hat es dann netterweise immer verlängert, aber irgendwann gab es die absolute Deadline. 28. April 2012, 12:30 Uhr.
Ja.
Am 27. April um 16.30 Uhr macht es Piep auf deinem Mobiltelefon.
Das war ein Pager.
Oder Pager. Mhm. Eine Nachricht der Deutschen Botschaft. Du warst gerade, ich glaube, irgendwo mitten in der Stadt in Lagos, ne? Und da stand dann drauf, sie können ihr Visum
abholen kommen, ja.
Wie viele Stunden vor dem letzten Flug?
4 Stunden. Ich hatte 4 Stunden, um mich vorzubereiten. Der letzte Flug sollte um 10 Uhr gehen in der Nacht. Diese Nachricht habe ich um 16.40 Uhr bekommen. Dann musste ich erstmal nach Hause gehen und gucken. Und dann mein bester Freund, er hatte einen Laden auf dem Markt. Da bin ich dahin, habe mir einen Koffer gekauft und dann habe ich ihm auch gesagt, okay, hier ist mein Schlüssel, komm, ich muss dich um meine Sachen kümmern. Und dann bin ich zum Flughafen. Als diese Nachricht kam, ich habe gerade ein Bild, ein Gemälde verkauft an einer Bank und dann stand bei meiner Bank und wollte das Geld einzahlen. Dann kam diese Nachricht. Dann habe ich das ganze Geld nochmal genommen in eine Tüte damals. Wir haben unser Geld in Tüten, weil das ist so viel, weil die Währung war nichts wert. Und dann habe ich mein Geld wieder eingesammelt, kam raus aus der Bank, gucke gegenüber der Straße, dann sah ich Lufthansa. Dachte, okay, war dieses Gebäude immer hier gewesen? Natürlich, ich habe es nicht wahrgenommen, weil ich nie Lufthansa gebraucht hatte. Und dann bin ich dahin, habe gesagt, ich brauche ein One-Way-Ticket nach Deutschland. Da haben sie gesagt, 2.800 Mark. Ich hatte 3.000. Dann habe ich 2.800 Mark bezahlt. Das war Sitznummer 16D. So bin ich nach Deutschland gekommen, habe einfach noch geschafft, ein paar Sachen einzusammeln. Ich bin einfach abgehauen.
Und dann warst du also in Köln, hast Afrikanistik studiert und nebenbei aber immer wieder geguckt, wie kannst du diese Trickfilmgeschichte realisieren. Letztlich hat es dann funktioniert, indem du über den WDR und von der Internationalen Trickfilmschule in Köln erfuhrst. Du wurdest dann aufgenommen, hattest sogar 2 Tage Zeit für die Aufnahmeprüfung noch. Das war mal nicht ganz so knapp. Und gleichzeitig hast du nachts Hilfsarbeiten gemacht. Du hast Teller gewaschen in der Köln-Arena, du warst Putzhilfe, hast Hausmädchen gemacht. Freunde haben dir mit den Studiengebühren geholfen. Du warst auch Übersetzerin, hast für die Polizei, die Flüchtlingsbehörden gearbeitet. Also du hast ein ziemlich breites Bild von Deutschland bekommen. Und du hast immer gesagt, ich muss mein Privatleben hinten anstellen, bis das mit dem Trickfilm geht. Keine Heirat, keine Kinder, keine Beziehung. Klingt ein bisschen hart gegen sich selber. Wie ist denn das jetzt mittlerweile, wo du erfolgreich bist mit dieser Work-Life-Balance? Bist du mit dir in Balance? Ist das jetzt gut so?
Na, es ist schon sehr viel passiert zwischendurch und habe auch sehr viel gearbeitet in dieser inzwischen, das ist jetzt 24 Jahren. Wenn man das so betrachtet, würde ich mal sagen, ich bewege mich da in der Richtung, Ruhe zu haben. Ja? Weil natürlich, ich habe sehr spät angefangen und es gibt Sachen, die ich nicht mehr machen kann. Ich bin nicht mehr so jung. So, deswegen musste ich schauen, wie ich mein Leben einfacher für mich selber mache. Nicht, dass ich immer so dieser Struggle oder wie heißt es, Kampf, um irgendwas zu produzieren. Aber ich habe auch sehr viel Zeit investiert in andere Leute ausbilden. Wir haben gerade auch 5 Mädels ausgebildet, 4 aus Afrika und eine aus Rumänien. Und sie haben einen Kurzfilm gemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich will nur damit sagen, ich bin jetzt in einer Phase, wo ich einfach nicht mehr so viel, wie sagt man das, strampeln muss. Mein Fokus jetzt ist meine Kindermarke Spunky Toons. Und da ist es ein bisschen einfacher, gezielt Sachen zu produzieren.
Bevor wir dazu kommen, wollte ich nochmal zurückgehen zu den Anfängen von deiner Trickfilmarbeit. Du hast dann mit den ersten kleinen Projekten 2006, zum Beispiel als erste schwarze Frau, einen Preis von der DEFA, einen Forschungspreis bekommen, 2007 von der Robert-Bosch-Stiftung. Und 2008 beim African Movie Academy Award, also der afrikanische Oscar sozusagen, den ersten jemals dort zu sehenden Trickfilm eingereicht, der auch direkt eine ehrenvolle Erwähnung bekommt, The Lunatic, die Verrückte. War ja schon ein netter Erfolg, aber es gab damals überhaupt keine anderen afrikanischen Trickfilme. Du hast gesucht wie verrückt, selbst im Internet, das gab es schon, aber da war niemand.
Ja, da war niemand. Ich habe nichts gefunden. Ich wollte einfach damals gucken, ob da noch andere Trickfilmemacher da sind. Ich hatte auch im Internet irgendwelche Langfilme gesehen, aber das wurde gemacht von einem Nigerianer, der in den USA lebt. Aber es gab keinen Hinweis, wie man ihn kontaktiert. Bis heute immer noch suche ich diesen Typen, ja. Wie ich weiß, dass es ein Nigerianer war, weil die haben auch Igbo da gesprochen in dem Film. Dann habe ich auch recherchiert. Ich war sogar bei MySpace, um zu gucken, was es damals für Social Media gab und habe nichts gefunden. Dann habe ich diese Animation Club Afrika gegründet.
Auf Facebook?
Auf Facebook, ja.
Und dann kamst du ins Rollen, ne?
Ja, dann habe ich auch andere Leute kennengelernt. Allerdings waren es nicht nur Afrikaner, weil ich habe das auch so gemacht, dass es ein Club für Leute, die auch afrikanische Trickfilme mögen. Aber wo gab es denn afrikanische Trickfilme?
Du hast dann selber eben den ersten großen deutsch-nigerianischen Film gemacht, Legacy of Rubies, also das Vermächtnis. Da geht es ja auch schon so um die Weitergabe von Wissen. Ist, glaube ich, auch ein sehr afrikanischer oder vielleicht ein Menschheitstopos. Das gibt es in der europäischen Geschichtentradition auch. Dieser Film hatte dann großen Erfolg und du hattest kurz davor auch den ersten Workshop zum Thema überhaupt in Afrika gemacht. Hast Leute aus dem Workshop von 2013 rekrutiert, die dann in der Produktion von Legacy mitgemacht haben. Aber auch dieses Projekt, was für dich persönlich ein Erfolg war, war hart umzusetzen, weil während dieser Produktionszeit, ich glaube, 3 oder 4 deiner nächsten Angehörigen gestorben sind. Und der Film hat ewig gedauert. Er ist nicht so perfekt gemacht, wie er eigentlich sein sollte. Es ruckelt so ein bisschen. Man könnte sagen, er trägt sozusagen die Narben deiner Erschöpfung, weil du einfach nicht so arbeiten konntest.
Ganz genau.
Wenn du das heute anschaust, wie geht's dir mit diesem Schlüsselwerk?
Ich habe den jetzt vor 3 Wochen in Posen gesehen, im Kino nochmal. Ich habe mir ihn nicht so oft angeschaut, weil dieser Trauer für mich steckt drin. Weil immer, egal welche Szene, ich weiß noch, was da passiert ist, da kommen diese ganzen Erinnerungen zurück. Nicht mal Erinnerungen, sondern die Prozesse. Jede Zeichnung, ich weiß noch, was ich gehört habe oder wie die Telefonate oder was da los war. Und wenn ich mir das anschaue, ich finde, ich fange schon sehr gut an. Aber dann irgendwann, als mein Bruder dann gestorben ist, auch dann war Schluss. Aber ich musste diesen Film fertig machen, weil ich den machen wollte, aus einfach ein Zeichen zu setzen, zu sagen, dass auch in Afrika wir können qualitative Produktionen machen. Okay, selbst wenn die Animation nicht gerade so in der letzten Phase geschmeidig ist, visuell ist der Film immer noch top. Also ich finde den Film visuell sehr schön. Damit habe ich auch 3D-Modelling gelernt, weil ich hatte niemanden, der mir da helfen könnte. Ich musste lernen, wie ich das realisiere. Und ich wusste schon, dass wenn ich jetzt jeden einzelnen Hintergrund mit Hand zeichne, ich könnte da sitzen 10 Jahre lang, ich würde nicht fertig werden. So habe ich diese ganze Umgebung, diese ganze Dorf, wo es gespielt hat, in 3D gemacht. Und dann immer, denn, wenn ich eine Szene brauche, dann habe ich einfach in Kamera einen Schnitt genommen und habe diesen Schnitt mit Filter versetzt, dass es 2D aussieht. So, dass es eine Einheit zwischen dem Gezeichneten und dem Hintergrund gibt. Und diese Arbeit, diese Prozesse finde ich immer noch sehr toll, dass ich sowas damals geschafft habe. Das war das Erste, was ich überhaupt gemacht habe, was international sein soll.
Und es hat ja auch funktioniert. Es gab mehrere Studios in Lagos, die aufgrund von diesem Film, weil die Leute das gesehen haben, jetzt den Mut hatten, ihren eigenen Kram zu starten. Und mittlerweile ist zum Beispiel die allererste Co-Produktion, die Disney mit jemand anderem gemacht hat, nach 100 Jahren Leadership in dieser Branche, war mit Nigeria,
oder? Ja, es ist eine Mischung von Nigerianer und Leute aus Uganda, das heißt Kugali Media. Sie haben diese erste Produktion gemacht und ich fand das wirklich sehr toll, weil sie haben nicht früh angefangen. Bevor sie überhaupt angefangen haben, ist diese Animationsgeschichte, hat schon sich verbreitet in Nigeria sozusagen. Ich sage immer, dass die Vorreiter werden immer irgendwie hinterlassen. Die bleiben immer hinten, weil die Vorreiter oder Pionier, sie müssen andere Leute Sachen beibringen und dann diese Leute nehmen dieses Wissen und dann gehen weiter. In der Zeit würde es sehr viele Impulse von überall geben, sodass die Leute, die später kommen, sie haben mehr Erfolg als die Leute, die früher da waren. Es ist einfach eine Lebensregel, sage ich mal.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen, als hättest du dich da aufgeopfert. Hast du überhaupt noch eigene Filme gemacht in den letzten Jahren oder hast du dich nur noch um den Nachwuchs gekümmert?
Das meine ich wohl. Ich habe nicht mehr Filme gemacht, habe einfach nur noch Nachwuchs gefördert und ich habe natürlich ab und zu mal irgendwas gemacht, aber das ist nicht das Rede wert zu nennen. Ich habe meinen Feature-Film geplant, 2015, direkt nach Legacy of Rubies, habe ich sofort angefangen. Das war auch in den Nachrichten, es war sogar in der International Business Times in New York. Und bis heute ist es nicht passiert, weil dann gibt es sehr viele familiäre Sachen, so Krankheiten oder Unfälle von meinem Mann damals und dann danach wurde ich operiert. Irgendwann muss man einfach denken, okay, das Wichtigste für mich jetzt ist, gesund zu werden. Und dann, wenn man gesund wird, dann fängt man wieder an. Vielleicht geht nicht mehr in dieser Richtung, diesen Feature-Film zu machen, weil dann man verstanden hat, es ist nicht einfach. Wenn da keine Förderung ist, dann hat man irgendwie Angst, als ich Legacy of Rubies gemacht habe. Ich könnte das machen ohne Förderung, weil ZDF, sie haben es vorgekauft, das habe ich bekommen und dann von Focus Features. Aber ich habe nur eine Cintiq gekauft. Cintiq ist, womit man zeichnet. Das hat nicht mal gereicht für andere Sachen. Aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil wieder mal sind wir bei Überlebenskampf, weil ich wollte unbedingt diesen Film machen und Geld konnte mich nicht davon abhalten. Aber später habe ich dann verstanden, wie schwierig das sein könnte, irgendwas zu machen ohne Geld. Und dann zieht man ein bisschen zurück. Deswegen dieser Feature-Film ist noch nicht zustande gekommen.
Du hast eben das Projekt für die Kinder erwähnt und du hast mir neulich mal am Telefon gesagt, bevor ich Superhelden für Netflix mache, kümmere ich mich lieber um Kinder. Und das sind auch Heldengeschichten, gell?
Ja, das ist Spunky Toons. Das ist ein Markenstudio, was gegründet wurde 2022. Damals hat die BMZ einen Aufruf gemacht für ein Programm, das heißt Business Ideas for Development. Davor habe ich mit einer Kollegin, mit der ich auch gearbeitet habe, Katharina Gulaj, sie ist Kroatin, im Internet, also Social Media, ein Konto gemacht, was heißt A Story of Heroes. Wir haben einfach Sachen gemacht, die in Kinder, Sozialkompetenz, Klimaschutz und Sustainability, Nachhaltigkeit und auch wie man gut miteinander auskommt, haben wir das gemacht aus Spaß auf Instagram. Aber dann kam diesen Aufruf, Innovate for Impact, Business Ideas for Development von BMZ. Also die Voraussetzung ist, dass man einen Migrantenhintergrund haben muss und diese Innovation muss im Herkunftsland passieren. So habe ich mich beworben mit A Story of Heroes, was wir jetzt nennen, Spunky Toons nannten, und haben die Charaktere ein bisschen geändert und wir haben das auch bekommen.
Du hast ja auch als Kind in deinem Herkunftsland schon herbe Sachen erlebt, ne? Also du hast eben mal erwähnt, dass die Kinder dich nicht mochten, weil du den falschen Dialekt hattest. Mhm. Aber ich erinnere mich an eine andere Geschichte, da hatte ich den Nachbar vom Pickup-Ladefläche runtergeschmissen, weil er gesagt hat, deine Klamotten sind zu hässlich. Ne?
Ja.
Also Reichtum wurde angebetet, hast du gesagt, und
genau.
Du hattest kein Geld. Ne? Also das ist ja, wenn man das so aus meiner naiven Sicht sieht, denkt man immer, ha ja, da draußen auf dem Land und früher und nicht verderbt von der Moderne, da sind die traditionellen Werte alle noch so, wie sich das gehört und aber de facto war das da ein knallharter Materialismus, oder?
Ja, ja. Und ich glaube auch im Rückblick, dass diese Sachen eigentlich mich, meine Person geformt haben, weil dann ich angefangen habe, ganz früh über diese Sachen nachzudenken, wie man klar miteinander kommt oder Sozialkompetenz. Als ich studiert habe, hatte ich eine Jugendgruppe, wo ich gewohnt habe mit meinem Bruder, der 2015 gestorben ist. Wir haben irgendwo gewohnt in Enugu, in die Hauptstadt von Enugu State. Da hatte ich sonntags, ich habe einen Club gegründet für junge Leute, die irgendwie rebellisch oder, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, junge Leute, wo man das Gefühl hat, dass sie entgleisen. Dann habe ich einen Club gegründet für sie damals, informell. So jeden Sonntag sind sie zu mir gekommen, dann haben wir einfach allgemein diskutiert. Dann habe ich versucht, diese Werte beizubringen, aber in eine informelle Form, ohne dass sie überhaupt wissen, dass man denen irgendwelche Werte beibringt, nur durch Unterhaltungen. Und im Rückblick finde ich, es hat wirklich sehr früh angefangen. Und dann sehe ich auch, gerade heute Morgen, es gab so einen Artikel von einem nigerianischen Journalist über mich. Dann bin ich über die Material gegangen, die ich vorbereitet habe. Dann habe ich auch gesehen, meine allererste Ausstellung über Umweltprobleme war 1996. Das hieß Realities. Da hatten wir auch so einen Club, das heißt United Artists for Environmental Protection. 1996, ja. Und zusammengestellt, yes, Spunky Toons ist eigentlich irgendwas, was früher schon hätte passieren müssen.
Naja, aber jetzt passiert es eben heute. Aber
ja.
Bei deinem starken Interesse für soziale Realitäten, wie geht es dir heute in Nigeria zum Beispiel mit der Tatsache, dass die LGBTQ-Gesetzgebung extrem hart und rigide ist? Und du machst gleichzeitig genderbewusste Mode hier in Berlin. Also das ist ein Thema, was dich bewegt. Wie empfindest du das? Wie kannst du damit umgehen?
Also ich meine nicht, dass ich kein Problem damit habe, was die Regierung mache. Ich wollte nur sagen, dass heutzutage, es gibt sehr viele Aufklärung für die jungen Leute durch Social Media. Durch Social Media sind sie mehr selbstbewusst und machen auch ihre Sache. Wobei es immer wieder dieses Gesetz gibt, dass jegliche Form von Homosexualität verboten ist, sogar mit 14 Jahren Haft. Aber was mich da ärgert, in unserer Kultur, Menschen fassen sich an, Menschen halten Händchen. Also ein Mann mit seinem Kumpel oder mit seinem Bruder oder mit seinem Stammesmann, sie gehen auf der Straße, sie halten Hände. So zeigt man bei uns, dass man zusammenhält. Es hat nichts mit Sexualität zu tun. Aber jetzt haben sie diese ganzen Sachen verboten und dadurch spalten sie die Gesellschaft. Also sie formen jetzt eine Gesellschaft, wo die Leute nicht mehr Empathie zeigen, wo die Kultur verschwindet. Und das ist so, dass die Leute, diese Gesetzgeber, sind Leute, die überhaupt diese Kultur nicht wissen, weil sie vielleicht in der Stadt groß geworden sind. Aber ich bin im Dorf groß geworden. Ich weiß, wie das im Dorf war. Wenn du zum Beispiel jetzt, du aus Andreas, du gehst auf der Straße mit deinem besten Kumpel, ihr habt eure Hände auf die Schulter füreinander. Das gehört dazu. Aber diese Sachen jetzt sind verboten. Man darf das nicht mehr machen. Man darf nicht mehr in der Öffentlichkeit Händchen halten oder einen anderen Mensch aus dem gleichen Geschlecht anfassen.
Klingt ziemlich bizarr.
Ja, das ist bizarr.
Europäischen Ohren. Aber wie geht es denn dir als dunkelhäutiger Person heute in Berlin? Das ist ja wahrscheinlich eher ein liberales Pflaster, aber vielleicht auch nicht jeden Tag lustig.
Nee, das Straße. Ist nicht jeden Tag lustig. Ich habe hier tagtäglich mit Rassismus zu kämpfen, aber mein Vorteil ist, dass ich Deutsch kann. Und ich lasse mir das nicht gefallen. An meinem Geburtstag 2022 war ich angegriffen in meiner Nachbarschaft. Die Polizei musste kommen. Als die Polizei kam, hat die Frau gemeint, ich habe sie fotografiert. Der Polizist nahm mein Telefon, da war nichts drauf. So, nur ein Beispiel. Ich habe auch Fälle, wo ich in der Bahn sitzen möchte und dann macht ein Mensch seinen Fuß auf die Sitze und sagt, ich darf mich nicht hinsetzen. Dann habe ich gesagt, nein, das tun Sie nicht. Dann habe ich irgendwann diesen Typen aus der Bahn geordert. Ich habe ihm gesagt, Sie steigen jetzt hier aus. Also, wir sind in Berlin. Man sagt ja, man sieht sich zweimal, ne? Dann irgendwann habe ich einen Bettler gesehen in meiner Nachbarschaft. Er lag am Boden, hatte eine Wirbelsäule-OP, hat Narben überall. Das war der gleiche Typ. Dann bin ich nach Hause, habe meine Krücken geholt und habe ihm die Krücken gegeben. Ab dann hat er gebettelt in der Bahn und immer, wenn ich in der Bahn bin, habe ich ihn gesehen. Dann hat er angefangen zu sagen, alle Leute hier mal hören, diese Krücken, das ist diese Frau, die mir das gegeben hat. Ich finde das schön, dass ein Mensch, ein, sagen wir mal, ausländerfeindlicher Mensch, durch eine Interaktion mit mir, dass er wirklich irgendwie gesehen hat, alle Menschen sind einfach gleich. Und ich habe ihm sogar geholfen. Wo sind denn diese ganzen Millionen Deutsche? Also wieso war das ich, die ihm Krücken geben musste?
Tja, gute Frage.
So kommt das. So, ich habe mit Rassismus zu kämpfen hier, aber ich komme schon klar.
Ich hatte ja ganz am Anfang schon mal gesagt, wir sprechen noch über die Heimaten. Der Kölner Stadtanzeiger hat dir mal ein Kompliment machen wollen und dir eine deutsche Mentalität bescheinigt. Wahrscheinlich in Bezug auf deine unglaubliche Beharrlichkeit, dich hier durchzuboxen und hierher zu kommen. Dann hast du gesagt, na, in der Community kam das jetzt nicht so gut an. Was hat die Leute gestört? Oder wie ist denn dieses Leben dann mit den deutschen und den afrikanischen Anteilen? Ist es eine Bereicherung oder ist es ein Stress?
Ich muss gestehen, ich war damals sehr neu in Deutschland und dann hatten wir diese Interview und da war so eine Schlagzeile, ihre Mentalität war in Nigeria auch deutsch. Es kam daraus, dass ich dieser Frau erzählt habe, wie ich groß geworden bin, die Werte, die meine Eltern mir gegeben haben und wie ich diese Werte in den Deutschen gesehen habe, später, als ich raus wollte. Ich habe ja angefangen, Französisch zu lernen und Deutsch. Irgendwann habe ich französische Leute kennengelernt und Deutsche kennengelernt. Dann habe ich mich für die Deutsche entschieden, weil ihre Werte wirklich naheliegend ist an dem, wie ich erzogen worden ist. Also immer ehrlich sein, man sagt Radical Honesty auf Englisch. Selbst wenn es nicht so nett, man muss immer ehrlich sein, solange man höflich ist, nicht beleidigend. Durch dieses Interview hat diese Frau diese Schlagzeile kreiert und dann leider an dem Abend musste ich zu irgendwelchen Funktionen, wo es afrikanische Leute gibt. Das war so irgendwas mit Musik. Und sie fanden das nicht lustig, dass man sagte, meine Mentalität wäre deutsch. Und ich kam da rein, habe einfach ein warmes Willkommen erwartet, aber das war anders. Aber wie gesagt, ich komme klar mit dem Rassismus, den ich hier erlebe. So komme ich auch klar mit meinen Leuten. So habe ich denen gesagt, Leute, wir kennen uns nicht. Ich habe schon existiert 30 Jahre. Ich sehe euch hier zum ersten Mal. Sie können mir nicht sagen, wie ich mein Leben lebe. Okay? So, lassen wir das mal. Und das war's auch.
Okay. Letzte Frage. Wann kochst du zu Hause wieder eins deiner deutschen Lieblingsgerichte, den Grünkohl?
Grünkohl habe ich seit langem nicht gekocht, aber ich glaube bald mal wieder. Es gibt noch eine Packung im Tiefkühlfach.
Ja. Oder vielleicht doch die allerletzte Frage. Du hast jetzt ungefähr die Hälfte deines Lebens schwerpunktmäßig in Deutschland verbracht, pendelst aber auch, arbeitest in beiden Kulturen. Was denkst du, wo wirst du in weiteren 20, 25 Jahren sein?
Also du meinst, wo ich sterben würde, ne?
Ich hoffe nicht.
Man weiß es wirklich nicht, weil das Leben ist, was ist das Wort? Unpredictable.
Unvorhersehbar.
Ja, das Leben ist unvorhersehbar. So, man weiß nicht, was in den nächsten 20 Jahren passieren wird.
Aber wo zieht dein Herz dich hin?
Nirgendwo hin. Ich bin eine Nomadin. Immer noch.